Anstoß, der Fußball-Podcast.
Du, darf ich mal ausnahmsweise mit so einer privaten Frage einsteigen? Wäre das okay für dich?
Kannst mich alles fragen.
Ja, was ist dein Lieblingsobst? Apfel, Birne oder Andi-Obst?
Mein Lieblingsobst ist eigentlich, ich glaube, so dieser platte Pfirsich, kennst du den? Den haarigen, platten Pfirsich, den finde ich richtig gut. Ich finde...
Ja, den kenne ich, den mag ich wiederum nicht so gerne.
Nee, und in der Vorweihnachtszeit mag ich Kaki auch sehr gerne.
Kaki,
ja.
Okay.
Das ist das, was Uli Stielicke gerne als Farbe bevorzugt hat, aber ich mag das als Obst sehr gerne. Ja, hier
ist die 2000er.
Sprungball, euer Basketball-Podcast. Wir sind Europameister. Wir, du und ich, Michael und Fabian sind Europameister. Und es ist vielleicht auch der Sohn oder der Enkel vom Altbundeskanzler. Habe ich mir so überlegt, so wenn man im Prinzip das, was Michael Jackson gemacht hat, rückgängig machte, also wenn man dann vielleicht jemanden von weiß zu schwarz operieren ließe und der Benjamin Button, also dass man von alt immer jünger werde, dann könnte es auch Gerhard Schröder gewesen sein, der da gestern die deutsche Basketball-Nationalmannschaft zum Europameistertitel geführt hat. Aber ich weiß, das ist jetzt ein sehr kruder Einstieg. Ich muss sagen, ihr hört Anstoß und bevor ich Michael Augustin zu Wort kommen lasse, ihr kennt nur Michael Augustin als den, der immer alles weiß, bei der eine überrascht den anderen, wo alle immer schreiben in die Kommentare, Mensch, Michael, da bin ich aber überrascht, dass du das jetzt auch noch weißt. Und unser Nationalmannschaftsreporter, der um die ganze Welt fliegt, um nur exklusiv für Anstoß am Start zu sein.
Das ist Michael
Augustin. Aber wisst ihr was? Michael Augustin, die hässliche Fratze des Fußballs, ist, wenn er mir samstags mitten in der Nacht WhatsApp-Nachrichten schickt, mit kleinen gehässigen Spitzen, schickt er mir einen jubelnden Nick Woltemade, der in seinem ersten Spiel in der Premier League für Nottingham, wie Uli Hoeneß sagen
der
würde.
Der hat das Newcastle aufgeschlossen.
Ja, da schickt er mir, das ist so ein kleines, da hängt so ein kleiner Hashtag Siehste dran. Und außerdem hat er mir noch so einen kleinen Banner geschickt aus dem, die Älteren unter uns würden sagen, Münchner Olympiastadion. In Wirklichkeit ist es natürlich die Allianz Arena. Im Provinzialpark hing ein Banner, wo drauf stand: Hamburg Meister, St. Pauli heißt er. Das ist auch Michael Augustin.
Die Schickeria.
Ihr kennt immer nur den Michael Augustin, der nett ist, der Spendengelder sammelt, der mit seinen Kindern am Wochenende Ausflüge macht. Aber nein, das ist auch Michael Augustin. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, auf der anderen Seite ist er ja vor allen Dingen eines unverzichtbar. Und das ist doch eine schöne Rampe. Wie geht's dir?
Ja, zu den Nachrichten, die ich dir nachts geschickt habe, es war 0.45 Uhr, da war ich gerade im Bett, weil da gerade erst das ZDF-Sportstudio zu Ende war, das ich ja oft gucke, wenn ich tagsüber selbst unterwegs gewesen bin. Und so ein junger Typ wie du, der zieht doch samstags um die Häuser, der liegt doch nicht um 0.45 Uhr im Bett. Und wenn er im Bett liegt, verdammt nochmal, dann soll er das Handy ausmachen.
Dann nicht alleine.
Warum machst du das Handy nachts an?
Nein. Ja, weil ich, guck mal, ich kann nicht schlafen, weil ich aufgeregt bin. Nur noch 3,5 Wochen bis zu meinem nächsten großen Marathon. Ich habe am nächsten Morgen um 8.15 Uhr mit dem lieben Freund und Kollegen Johannes einen Longrun und denke mir so, da muss ich ja gleich, klingelt ja schon wieder der Wecker, um 6.30 Uhr, 7 Uhr aufstehen, muss ja noch was frühstücken, muss noch was essen. Jetzt schlafe ich gar nicht mehr so lange. Und zack, bling, 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 Michael Augustin mit seinen kleinen Spitzen.
Ja. Das tut mir leid.
Nee, du völlig in Ordnung.
Ich gehe mal davon aus, dass die Menschen ihre Handys nachts aus haben. Also meins ist zumindest immer mal im Flugmodus und dann kann ich keine WhatsApp-Nachrichten empfangen. Ich entschuldige mich hiermit vor der Anstoß-Community offiziell für die nächtliche Störung. Und ich möchte mit dir heute über unsere Riesen sprechen. Über unsere Riesen. Über Nick Woltemade und Per Mertesacker.
Big fucking German. Obwohl, was ich ja gelesen habe, das ist ja Woltemania in England, ne?
Nick Woltemade. Ja, ich hätte ja auch gedacht, dass der nach dem Ausfall von Johannes Vogtmann für den Kader der Basketball-Nationalmannschaft nachnominiert wird, aber war dann doch nicht so. Newcastle hat ihn gebraucht und er war ja auch gleich sehr erfolgreich. Aber jetzt mal ganz im Ernst, hast du das Finale gestern gesehen, das EM-Finale Deutschland gegen die Türkei?
Nee, ich war gestern auf Montes-Konzert. Montes packe ich auch rauf auf unsere, nicht Monte von Zott, was wir alle im Kühlschrank früher hatten und dachten, es sei gesund mit dem extra Tupferl Milch. Nein, Montes mit EZ am Ende geschrieben. Ist das Deutsch-Rap? Ist das Deutsch-Soul? Ist das Deutsch-Sprechgesang balladig? Ich weiß es nicht. Ich war gestern auf einem Konzert. Sehr, sehr sehenswert, hörenswert und packe ich später auch auf die Anschluss-Playlist.
Dann bist du der einzige Mensch in meinem sportaffinen Umfeld, den ich kenne, der das EM-Finale gestern nicht gesehen hat. Okay, dann verrate ich dir jetzt, dass Deutschland Basketball-Europameister geworden ist und dass das ein echt krasses, enges Spiel war, dass die Deutschen auch dank einer explosivartigen Leistungssteigerung von Dennis Schröder in der Schlussphase gewonnen haben. Aber das weißt du wahrscheinlich schon, weil du das ja auch in der Tageszeitung nachlesen konntest, ne?
Genau, das habe ich in der Tageszeitung am nächsten Tag gelesen. Und was hat uns das Schlagzeilen-Orakel für eine Überschrift geliefert?
Vielen Dank, vielleicht. Also Dank da mit D-U-N-K, ja, ne? Ja. Also Isaac Bonga, geile Danks, Mann war der gut.
Oder Achtung, Bild-Zeitung, das war ganz großes Dennis.
Oh, ja, auch nicht schlecht. Hat die Bild das wirklich geschrieben
Nein, hast du dir das gerade ausgedacht?
Okay, ja, nee, die Bild-Schlagzeile habe ich gar nicht gelesen. Ich habe das Spiel gesehen und damit hatte ich alle Informationen, die ich brauchte. Hast du denn sonst die EM in irgendeiner Form verfolgt?
Oder Dennis ist jetzt König Korb.
Okay. Auch schön. König von Deutschland. Nee, das hat der Rio Reiser.
Nein, ich habe das natürlich auch
alles verfolgt. Hast du die EM verfolgt?
Ja, aber erst wie die meisten. So wie wir damals beim Finaleinzug von Bum Bum Biene in Wimbledon dann erst zum Finale eingestiegen sind, so bin ich dann irgendwie auch erst Richtung Halbfinale, Viertelfinale reingekommen. Man muss natürlich...
Und ausgestiegen. Nach dem Halbfinale ausgestiegen.
Genau, dann habe ich gesagt, so, ach komm, sollen sie machen. Findet auch ohne mich statt. Nee. Also... Das klingt jetzt wie so ein alter Mann, wenn ich sage, ist ein toller Sport, sollen die jungen Leute machen. Nein, ist natürlich auch mitreißend. Aber seien wir doch auch mal ganz ehrlich, schrauben wir uns doch mal selber nicht mehr Interesse ans Revier als eigentlich nötig. Es ist doch wirklich so, dass es dann erst Aufmerksamkeit erregt, wenn man merkt, okay, da könnte jetzt was gehen. Also wirklich mal Hand hoch, wer war hier bei den ersten Gruppenspielen am Start? Du?
Ich. Also ich habe die nicht alle gesehen, aber... Ja, also ich gucke total gerne Basketball und ich finde auch, dass die Übertragung bei Magenta Sport super ist. Das sage ich nicht, weil ich auch ab und zu für den Sender arbeite, sondern weil die das wirklich gut machen. Ich habe nicht alle Vorrundenspiele gesehen. Die liefen ja teilweise dann auch um 16 Uhr und wir hatten ja, glaube ich, als die EM losging, sogar noch Sommerferien in Hamburg. Aber ich finde dieses Team auch so super sympathisch. Ich behaupte sogar, ich habe mich über diesen Titel gestern mehr gefreut, als ich mich über einen EM- oder WM-Titel der deutschen Fußballnationalmannschaft freuen würde.
Okay.
Der Nagelsmannschaft, wie wir hier bei Anstoß sagen. Ich kann auch erklären, warum das so ist. Ich finde, diese Mannschaft, die da gestern in Riga das Finale gewonnen hat, die jetzt Welt- und Europameister ist, die schafft das, was Deutschland nicht schafft. Deutschland ist ja ein Land mit vielen, vielen Menschen aus unterschiedlichen Herkunftsländern und diese Mannschaft, die aus, ganz doofes Wort, aber ich glaube, jeder weiß, was gemeint ist, wenn ich es benutze, aus Bio-Deutschen besteht, wie Andi Obst oder Franz Wagner, aber eben auch aus Menschen mit Migrationshintergrund, wie Dennis Schröder beispielsweise oder Isaac Bonga, der gestern ein überragendes EM-Finale gespielt hat. Und die verstehen sich als Team, die haben eine gute Zeit, die sind erfolgreich, die sind sehr sympathisch, die kommen super sympathisch rüber. Und das, was diese Mannschaft darstellt, das kannst du, glaube ich, auch auf vielen Schulhöfen in Großstädten, in Hamburg, in Frankfurt oder in Berlin finden. Also du könntest diese Nationalmannschaft aus ähnlichen Menschen auch auf Schulhöfen in Großstädten zusammencasten. Aber ich glaube, dass Deutschland eben nicht so ist wie diese Nationalmannschaft. Es wäre so schön, wenn es in Deutschland so harmonisch zuginge mit diesen verschiedenen Menschen, bunten Menschen, Nationalitäten hier, mit diesem Multikulti-Charakter, den Deutschland ja mittlerweile auch hat. Aber es ist leider nicht so, weil ja doch auch ein Riss durch unsere Gesellschaft geht, durch Freundeskreise, durch Familien, weil die politischen Positionen so unterschiedlich geworden sind. Und man projiziert jetzt, oder ich projiziere gerade sehr viel auf diese Mannschaft, aber ich finde, das ist erfrischend, dass diese Mannschaft seit Jahren jetzt zu diesen großartigen Leistungen fähig ist.
Aber findest du, dass jetzt die Basketballnationalmannschaft dieses Privileg exklusiv hat? Ich meine doch, der Nationalmannschaft im Fußball,
Vergleich sie mal mit der Handballnationalmannschaft. Da erkenne ich keinen Spieler. Ich bin jetzt sehr vorsichtig, ich stocke ein bisschen, aber ich glaube, es gibt keinen Spieler, der zumindest äußerlich einen Migrationshintergrund hat. Und ich glaube,
Renas
das
Ustschins.
Ist dann eher so. Bitte?
Renas Ustschins.
Ja, stimmt. Du hast recht. Du hast recht. Aber es gibt zumindest keinen dunkelhäutigen Spieler.
Gut, aber das hängt natürlich auch damit zusammen, dass Handball ganz generell, also die deutsche Handballliga gilt als die beste der Welt. Danach kommt dann wahrscheinlich Dänemark.
Spanien,
genau. Ja. So, das heißt, die französische App dann auch schon wieder so ein bisschen ab im Vergleich. Da hast du nur so 2-3 Spitzenmannschaften. Ich kann mir vorstellen, dass es damit zusammenhängt, dass du einfach, ja, in Deutschland, ja, gute Frage. Also ist vielleicht auch gar kein starkes Argument. Ich hätte jetzt gesagt, das ist eher so ist auch schwierig, das jetzt so zu formulieren, aber in Nationen geprägt ist, in denen die weißere
Frankreich
Haut einen größeren,
genau,
einen größeren Ursprung hat. So wollte ich das sagen. Im Handball ist Frankreich natürlich was anderes. Ist eine gute Frage, warum es eigentlich wenige schwarze Deutsche in den Handball verschlägt. Aber tatsächlich zu beobachten, ja.
Ja, weil Handball eher so eine Sportart, ich glaube, aus der bürgerlichen Mitte ist, die auch so eher in ländlicher Regionen mehr boomt als in Großstädten. Das ist auch meine eigene Erfahrung. Ich habe früher selber Handball gespielt. Ich komme ja auch aus Niedersachsen, also gar nicht weit von Hamburg entfernt, aber weit genug von Hamburg entfernt, um da irgendwie regelmäßig Sport treiben zu können. Natürlich gibt es auch diese Zusammenstellung bei der deutschen Fußballnationalmannschaft. Aber ich finde, die Fußballnationalmannschaft wirkt für mich selten wie so eine Einheit. Gut, zu einem Basketballteam gehören 12 Spieler, 5 sind gleichzeitig auf der Platte. Das ist ein kleineres Team, das ist eine kleinere Gruppe. Die Mannschaft ist auch schon seit Jahren zusammen, ist in sich gewachsen. Ich kann da jetzt auch nicht tiefer in die Analyse gehen. Wir wollen es jetzt auch nicht größer machen, als es ist. Aber das ist mir aufgefallen und das finde ich sehr erfrischend. Ich mag diese Mannschaft. Ich mochte die schon vor ein paar Jahren, als sie noch nicht Weltmeister war. Und ich gönne denen das so sehr, dass sie gestern diesen Titel geholt haben.
Ja, definitiv. Also ich freue mich da auch mit. Man muss ja auch ganz ehrlich sagen, ist es denn ja auch irgendwie auch mal wieder schön, dass auch andere olympische Sportarten dann erfolgreich sind. Man erzählt ja auch immer ganz gerne die Negativgeschichten, wo das alles nicht der Fall ist und weiß vielleicht auch gar nicht, dass die Leichtathletik-Weltmeisterschaften gerade in Tokio stattfinden und dann hört man Malaika Mihambo holt Silber und alle sagen, warum?
Amanal Petros, auch eine Mega-Geschichte heute, den kennst du ja, über den hast du mal einen Film gemacht, ne?
Ja.
Also auch seit 2012 in Deutschland als Flüchtling gekommen also ein unfassbares Finish, 0,03 Sekunden haben gefehlt, dann hätte er sogar Gold gewonnen.
Ja.
Auf der Ziellinie sah er schon wieder Weltmeister aus, ist dann im letzten Moment noch abgefangen worden und war trotzdem so happy, so bescheiden, so dankbar und hat erzählt, dass seine Mutter, die ja immer noch in Ostafrika, korrigiere mich, Ostafrika lebt,
Tigray,
in einer Kriegsregion, die er seit nach eigener Aussage 8 oder 9 Jahren nicht gesehen hat. Das war herzzerreißend, was ich da heute gesehen habe. Nicht live gesehen habe, aber das Interview real life auf sportschau.de und ein fantastischer Mensch. Das wirst du vielleicht sogar besser beurteilen können, weil du ihn ja persönlich kennst.
Amanal Petros ist wirklich das, was man sonst auch immer so über Jürgen Klopp gesagt hat, auf eine ganz andere Art und Weise. Bei Jürgen Klopp hat man natürlich mittlerweile die Haartransplantation, die weißen Zähne und die Red Bull Cappy auf vor Augen. Aber vor allen Dingen war ja Jürgen Klopp auch immer eines, und zwar ein Menschenfänger, und hat ja gefühlt auch in den Pressekonferenzen alle Menschen in Anführungsstrichen gleich behandelt oder ist da irgendwie auch auf Augenhöhe in den Dialog gegangen und hat sich nicht in irgendwelche Wortfetzen verloren oder in irgendwelche Stanzen, sondern ja, ist den Leuten halt begegnet. Und das ist bei Amanal Petros auch so. Ich kann nur eine ganz kleine Geschichte erzählen. Ich kann ganz viele Geschichten erzählen, aber eine in Kenia, als wir diesen Film über ihn gemacht haben, da war er, du hast da bis zu 3-mal am Tag trainiert, 210 Kilometer die Woche ist er da gelaufen, 2500 Meter über dem Meeresspiegel. Und dann sind wir da in das Teamhotel gefahren, was jetzt irgendwie so groß klingt, ist überhaupt nicht so, wie man sich das jetzt hier bei der deutschen Fußballnationalmannschaft vorstellt, mit großen schwarzen Limousinen, sondern du gehst da über die rote Erde und dann ist da so ein verrosteter Zaun, der da so gerade noch so ineinander hakt. Und auf diesem Gelände des Teamhotels, wo die ganzen anderen Athletinnen und Athleten auch waren, da war eine Rutsche. Also nicht mal ein großer Kinderspielplatz. Und dann ist Amanal Petros mit seinem auch gar nicht mal so schicken Wagen da vor diesem Tor angehalten und ist dann rausgegangen aus dem Auto und hat irgendwie so 3-mal laut in die Hände geklatscht und gepfiffen. Und plötzlich kamen von überall aus den Townships, aus den Wellblechhütten, weiß nicht, 10, 15, 20 Kinder. Und dann hat er die mit auf die andere Seite dieses verrosteten Tors genommen und hat die alle einmal rutschen lassen. Und für die war das das Größte überhaupt. Und dann sind die da alle mit ihm gemeinsam einmal diese Rutsche runtergerutscht. Und dann hat er die umarmt und auf den Arm genommen und hat das dann danach auch so erklärt, was so naheliegend ist. Hat gesagt, so ich muss das machen, weil ich weiß ganz genau, was das für die Kinder bedeutet. Weil ich das selber kenne, weil ich, als ich 8 war, im Feld gearbeitet habe und auch ohne Vater aufgewachsen bin und weit zur Schule gelaufen bin. Also ich kenne das. Mittlerweile darf ich ein privilegierteres Leben führen, aber ich kenne das, was die Kinder zu schätzen wissen oder was sie alles nicht haben und was es ihnen bedeutet, eben dieses kleine Glück dann mal zu haben. Und das ist eben Amanal Petros, der das nie vergessen hat, wo er herkommt.
Ja, großartige Geschichte und der Marathon dauert 42,195 Kilometer und am Ende entscheidet eine
Wahnsinn,
Winzigkeit.
Ja, Wahnsinn.
Das Zehntel eines Wimpernschlags über Gold und Silber und er ist am Ende dann nicht Erster, sondern in Anführungsstrichen nur Zweiter und trotzdem so glücklich und dankbar. Bei sportschau.de könnt ihr nochmal das Finish sehen und auch das Interview, was er danach am ARD-Mikro geführt hat. Also wirklich sehr, sehr mitreißend, ja. Herzzerreißend fast. Ja, wir sind aber ein Fußball-Podcast, aber auch Basketball, Leichtathletik, andere Sportarten spielen ja hin und wieder mal eine Rolle. Heute im Intro, ich glaube, so sehr wie noch nie. Ich möchte trotzdem eine kleine Folgenvorschau geben.
Bitte.
Wir müssen darüber reden, dass Gerardo Seoane seinen Borussia-Park-Platz verloren hat. Er ist nämlich nicht mehr Trainer von Borussia Mönchengladbach. Ich könnte noch ein paar Eindrücke vom längsten Spiel der Bundesliga-Geschichte teilen. Ich war ja in Wolfsburg, 14 Minuten Nachspielzeit bei Wolfsburg gegen Köln. Wir können noch mal über das 0-5 des HSV bei den Bayern sprechen. Wir reden auf jeden Fall absolutes Indianer-Ehrenwort über Holstein Kiel und über den 1-0-Sieg bei Schalke 04. Das haben wir ja in der vergangenen Woche versprochen. Und da gucken wir mal, was noch so reinpasst in diese Folge. Wollen wir tagesaktuell reingehen und im Borussia-Park starten?
Auf jeden Fall. Sollten wir machen. Wenn ich hin und wieder mal so schlürfe, es ist wieder die Zeit, wo hier nicht die Rotweingläser klingen, sondern wo der Tee eingeschenkt ist mit ein bisschen Honig, dann schlürfe ich mal an der Tasse. Aber genau das ist ja das Thema, ne, des heutigen Tages. Gerardo Seoane ist nicht mehr Trainer von Borussia Mönchengladbach. Punkt und torlos und am Ende, ich glaube, wenn du dann 0...
Nee, punktlos nicht. Es gab ja das 0-0 gegen den HSV. Das war am ersten Spieltag.
Stimmt.
Also einen Punkt hat er geholt.
Stimmt.
Aber
einen Punkt hat er geholt, aber torlos, ne?
Torlos, genau. Seit 5 Spielen ist Gladbach ohne eigenen Treffer. Saisonübergreifend hat Borussia Mönchengladbach unter Seoane 10 Bundesligaspiele lang keinen Sieg gefeiert und gestern eben mit 0-4 gegen Werder Bremen verloren, gegen eine Bremer Mannschaft, die jetzt auch nicht unwahrscheinlich stabil daherkam.
Nee.
Jetzt ist Seoane nach 2 Jahren Geschichte. Eugen Polanski, der U23-Trainer, übernimmt erstmal. Aber ich finde, das ist auch so eine kleine Selbstanzeige. Roland Wirkus ist ja der Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach und naja, wenn du so oft kein Tor schießt, dann kann es ja möglicherweise auch daran liegen, dass die Mannschaft in der Offensive nicht so gut zusammengestellt ist. Ich will noch mal daran erinnern, dass Alain Sampler nicht mehr Gladbacher ist. Der ist im Sommer verkauft worden. Auch Ko Itakura, guter Innenverteidiger, ist verkauft worden. Tim Kleindienst ist noch sehr lange verletzt, bis Ende Oktober, Anfang November. Meniskusverletzung, der fehlt an allen Ecken und Enden. Und in Haris Tabakovic hat Wirkus ja den Torschützenkönig der vorvergangenen Zweitligasaison gesehen und den auch verpflichtet. Aber der kommt irgendwie gar nicht so richtig in der ersten Liga an, hat dann vielleicht doch nicht die Qualität. Und Shuto Machino, das wird den Fans von Holstein Kiel auch nicht so gefallen, ist eben auch noch kein Faktor, fühlt sich da auch noch nicht so richtig wohl in seinem neuen Umfeld. Und ja, ich finde, für die Kaderzusammenstellung ist ja immer der Trainer verantwortlich. Deswegen bin ich da so hin und her gerissen, wenn es jetzt darum geht, einen Schuldigen zu benennen. Seoane ist es natürlich in Teilen, aber ich finde nicht zu 100%.
Also was ich aus dem Mönchengladbacher Umfeld gehört habe, ist ja, dass man schon seit längerem, also zumindest auch auf Fanseite, auch auf Führungsebene, da gab es ja auch so den Clash mit Schmadtke rein, raus und hier und da. Also es gab immer mal unterschiedliche Meinungen auch schon zu Seoane.
Du meinst mit dem Sohn von Schmadtke hier,
genau.
Nicht mit Jörg Schmadtke, sondern mit Nils Schmadtke. Ne?
Genau, mit Nils Schmadtke. Und ja, da ging es zum Beispiel auch, während es um die Ausrichtung nicht nur des Kaders ging, sondern natürlich auch um die sportliche Ausrichtung, da ging es auch um den Trainer. Und schon damals wäre nämlich genau das passiert oder beziehungsweise das der Effekt gewesen, hätte man sich damals von Seoane schon viel früher getrennt, dass ja noch viel früher auch Roland Wirkus in den Fokus geraten wäre, weil wenn man sich das jetzt mal so anguckt, die vergangenen Jahre, jetzt blicke ich auf Adi Hütter zurück, dann blicke ich auf Daniel Farke zurück und Seoane. Dann sind das ja auch schon so drei Trainer, bei denen man
Marco
sagt...
Marco Rose gab es auch.
Marco Rose, genau, würde ich vielleicht aber jetzt nicht dazu zählen, sondern würde eher sagen, alles, was nach Marco Rose war. Bei Marco Rose, wenn ich mich richtig erinnere, ist ja aus freien Stücken zu Borussia Dortmund damals gegangen, richtig?
Ja, ja, genau. Ja,
also das war doch, genau. Und aber alles, was danach kam, das waren ja Trainer, die Roland Wirkus geholt hat. Und hätte er sich jetzt schon noch früher von Seoane getrennt, dann wäre er eben auch noch früher in den Fokus, was ich gerade eben gesagt habe, gerückt. Und von daher finde ich, ist es ganz klar. Also das eine ist natürlich der Trainer, der dann diese Mannschaft, die natürlich auch extrem an Qualität verloren hat, nicht mehr erreicht oder nicht mehr aus ihr rausholen kann. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch die Kaderplanung, ist es die Qualität des Kaders und ist natürlich dann auch das Zusammenspiel mit dem Trainer entscheidend. Von daher denke ich mir jetzt nicht, also man soll mich da gerne Lügen strafen und eines Besseren belehren, denke ich mir jetzt nicht, okay, Seoane ist jetzt Geschichte, jetzt kommt jemand, der mit dem Kader endlich das abrufen kann, was er imstande ist. Also sondern ich denke mir schon, das liegt bei Borussia Mönchengladbach tiefer.
Der einzige Vorteil ist jetzt, dass die ja manchmal dann vielleicht auch alkoholisierten Fans, die es im Borussia-Park sicherlich auch geben wird, nicht mehr nach 7-8 Bier Gerardo Seoane sagen müssen. Ich glaube, das geht dann schwer über die Lippen. Gerardo Seoane. Da kann man auch nicht mehr so gut pöbeln, wenn man einen kleinen Tee hat und dann diesen Namen aussprechen muss. Also das müssen sie jetzt nicht mehr machen. Eugen Polanski geht da sehr viel unfallfreier über die Lippen.
Das stimmt, definitiv. Hast du denn da schon was gehört? Weil ich habe noch gar nichts gehört, wer da jetzt als Nachfolger gehandelt wird.
Nee, ich auch nicht. Aber Polanski ist ja jemand, der schon längere Zeit U23-Trainer ist. Der war ja auch immer nach den Entlassungen oder Trennungen der Trainer, die du gerade aufgezählt hast, Kandidat. Also es galt ja mal als kein Geheimnis, sondern als abgemacht, dass der eines Tages die Profimannschaft übernehmen würde. Jetzt ist er zumindest Interimstrainer. Und ja, das ist ja oft so, dass aus einer Interimslösung dann auch eine feste Lösung werden kann. Ich müsste jetzt die Kicker-App bemühen, um zu sagen, welches der nächste Gegner von Borussia Mönchengladbach ist. Ach, wisst ihr was? Das könnt ihr ja selber rausfinden, selber googeln. Also wir sind da hier nicht für alles zuständig.
Genau.
Ich könnte stattdessen ein paar Eindrücke aus Wolfsburg hier noch präsentieren, von diesem verrückten Spiel, das ich da gesehen habe gegen den 1. FC Köln am vergangenen Samstag. Ich habe ja oft schon gesagt, dass Spiele von Wolfsburg oft so sind, dass man ehrlicherweise auf dem Nachhauseweg schon gar nicht mehr weiß, was da passiert ist, weil sie so unspektakulär und belanglos sind. Das war an dem Tag ein bisschen anders. Was am Wetter lag, Gewitter über der VW-Arena. Der Schiedsrichter hat die beiden Mannschaften für 10-11 Minuten in die Kabine geschickt. Dann gab es Anfang der zweiten Halbzeit grün-weißen Rauch aus der Wolfsburger Fankurve. Anlass war das 80-jährige Vereinsjubiläum, das der VfL Wolfsburg am vergangenen Wochenende gefeiert hat. Deswegen gab es eben diese kleine Pyroshow. Hat nochmal 4-5 Minuten gekostet. Einen langen Videobeweis, wieder 5 Minuten Unterbrechung und dazu diverse Verletzungsunterbrechungen, sodass sich am Ende eine Nachspielzeit von 14 Minuten aufgestaut hat. Und als die anfing, stand es 2-1. Für Wolfsburg am Ende stand es 3-3. Unfassbares Spiel. Wirklich unfassbar. Und jetzt kommt so ein Hot-Take. Ich finde, wir müssen viel mehr Hot Takes bemühen hier in diesem Podcast.
Auch einfach, um cooler zu klingen, ne? Wollte ich gerade sagen.
Ja, um cooler zu klingen, um auch die Basketballfans abzuholen, aber auch, weil ich das in anderen Podcasts immer wieder höre, also auch in Podcasts mit Fußballbezug. Mhm. Hot Takes, Hot Takes. Jetzt kommt mal so ein Hot Take, so eine steile These oder eine Prognose von mir. Said El Mala wird der nächste Megatransfer des 1. FC Köln. Ich habe lange nicht mehr gesehen, wie die Einwechslung eines Spielers das gesamte Spiel derart verändert hat. Der ist 19 Jahre, hat in der vergangenen Saison noch in der dritten Liga bei Viktoria Köln gespielt, hat in Wolfsburg sein viertes Bundesligaspiel gemacht und das war unfassbar, was der an Geschwindigkeit, Antritt, Dribbling, 1:1 Qualitäten, Abschlüssen, Übersicht mitgebracht hat. Der war überhaupt nicht zu verteidigen, wenn er über die linke Seite kam und in den Wolfsburger Strafraum eindrang. Said El Mala in der dritten Liga, habe ich den auch schon mal gesehen. Da denkt man ja immer, okay, dritte Liga ist ja doch ein Unterschied, ob es nun zwei Klassen höher ist oder eben nur in der dritten Liga. Aber das war ganz, ganz stark. Also liebe Stussis, merkt euch Said Elmaler.
Und für
großartiger
ihn
Spieler.
Packen wir auf die Anstoß-Playlist Kirsten Ott mit Die Emma lacht, die Emma lacht, die Emma lacht. Dann das ist der Emma lacht, der Emma lacht, der Emma lacht. Das ist das, was sie in Zukunft, das wird sein Torjubel sein. Said Emma lacht.
Jetzt hast du schon zwei Titel Said raufgepackt.
Emma lacht, Emma lacht, Emma
lacht. Aber pass auf, dann packe ich meinen auch schon rauf. Und zwar in Anlehnung an den Wolfsburger Star Neuzugang Christian Eriksen, der mit zweitem Vornamen Dandemann heißt. Auf dem Aufstellungszettel sind immer die kompletten Vornamen. Wusste ich bis Samstag auch noch nicht. Christian Dandemann Eriksen heißt der Mann, der beim VfL Wolfsburg jetzt auch zum Kader gehört, der aber nicht zum Einsatz kam. Ich packe nämlich in Anlehnung an Dandemann Dendemann rauf, denn Dendemann und Trettmann haben gemeinsam auch einen Song gemacht, schon vor längerer Zeit. Der wiederum hat einen aktuellen VfL Wolfsburg-Bezug. Littbarski heißt der Song, denn Pierre Littbarski ist ja der Markenbotschafter des VfL Wolfsburg.
Man spricht ja auch so häufig davon, dass es immer so, wenn jemand gegen den Abstieg spielt, oder dann geht es ja immer um das sportliche Überleben. Wenn wir jetzt einfach mal auf das sportliche Überleben blicken, dann kann man aber auch sagen, für wen war denn bisher der VfL Wolfsburg der sportliche Defibrillator, wenn die Karriere eigentlich schon zu Ende war?
Er ist der sechste Däne übrigens beim VfL Wolfsburg. Ne? Könnte auch daran liegen, dass der Sportgeschäftsführer Peter Christiansen auch ein Däne ist. Ich frage mich, warum hat der VfL Wolfsburg nicht Thomas Däne verpflichtet?
Genau. Ja, da ist man wieder nicht drauf gekommen. Ne?
Nee. Der muss jetzt zu den Münchner Löwen gehen oder musste.
Ja.
Und spielt da eine sehr, sehr erfolgreiche Drittligasaison bisher. Aber noch eine Beobachtung. Also Christian Eriksen, der wurde, das habe ich so auch noch nicht erlebt, als sich die Mannschaften warm gemacht haben. Normalerweise wird ja die Startelf irgendwann, ich weiß nicht, 10 Minuten vor dem Anpfiff begrüßt. Der Stadionsprecher ruft die Vornamen, das Publikum antwortet mit den Nachnamen. Das ist in Wolfsburg auch so. Aber Christian Eriksen wurde dreimal Christian Eriksen, Christian Eriksen, Christian Eriksen während des Aufwärms begrüßt, als er da gerade hier Gammeleck spielte, weißt du, 5-2. Und hat dann einmal ins Publikum gewinkt. Also er kam nicht zum Einsatz, Christian Eriksen. Aber das 80-jährige Vereinsjubiläum habe ich ja auch angesprochen. Das war witzig. Normalerweise laufen ja die Mannschaften kurz vor dem Anstoß, wie wir ja hier sagen in diesem Podcast, mit Einlaufkindern ein.
Ja.
Und die Spieler des 1. FC Köln und des VfL Wolfsburg hatten VfL-Legenden an ihren Händen. Grafitsch war Einlaufkind. Detlef Dammeier, die sehen inzwischen nicht mehr aus wie Kinder. Martina Müller, die ehemalige Fußballnationalspielerin, ja auch jahrelang beim VfL Wolfsburg aktiv gewesen. Die waren Einlaufkinder. Das war witzig. Das hat mir sogar gefallen.
Ja, und ein früherer Wolfsburger hat ja dann auch getroffen, und zwar für den 1. FC Köln, ne?
Ja, zwei sogar. Luca Waldschmidt und
ja, genau.
Jakub Kaminski.
Ja, Jakub Kaminski ist der Rekordtorschütze jetzt, ne?
Ja, der hat für Wolfsburg nie getroffen, aber für Köln jetzt schon zweimal in der aktuellen Saison und hat dann auch nicht gejubelt, weil er aktuell noch ausgeliehen ist vom VfL Wolfsburg. Der hat das 3-3 gemacht. Also das Spiel hat
nee, aber
so viele Geschichten geliefert.
Torschütze, weil er ja das späteste Tor der Bundesliga-Geschichte erzielt
hat. Ach so, ich dachte, weil er jetzt der erfolgreichste Saisontorschütze der Kölner ist.
Ja, genau deswegen.
Das ist er,
genau.
das ist er gemeinsam.
Nach Dirk Lottner ist er jetzt der erfolgreichste in der gesamten
Saison. Nee, ich meine in der Saison, weil soweit ich weiß, hat er gemeinsam mit Marius Bülter jetzt zwei Saisontore. Aber ja klar, er hat das späteste Bundesliga-Tor geschossen, weil es die 114. Minute war. Das Spiel war, ich glaube, um 17.46 Uhr zu Ende.
Wahnsinn.
Beim NDR gibt es ja viele Formulare. Ich werde morgen im Internet das Formular suchen mit Spätzuschlag, also dass man vielleicht auch noch so ein kleines Extra-Honorar bekommt, weil ich habe logischerweise dann auch mehr gesprochen, als ich sonst gesprochen hätte,
definitiv,
weil das Spiel halt zu lange gedauert hat.
Das kannst du alles abrechnen, mein Auge, da lass dich mal nicht übers Ohr hauen.
Danke.
Nein,
danke.
Aber das,
danke,
ich meine, das war ja auch wirklich, also man muss doch mal wirklich sagen, und das meine ich auch gar nicht immer mit diesem, ich finde, es hört sich immer so an, als hätten wir so einen Wolfsburg-Hass oder so. Überhaupt gar nicht. Aber es ist ja einfach die Realität. Wir schauen uns ja die nackten Fakten an. Wenn du gewöhnlicherweise nach Wolfsburg fährst und du spielst dann da am Samstagnachmittag gegen Mainz, dann hast du, wenn du Glück hast, vielleicht 18.000 Zuschauer. Vielleicht, wenn du ein bisschen mehr Glück hast, hast du vielleicht 22.000 Zuschauer. Aber es kommt irgendwie auch nicht so richtig in Gang. Und meistens ist es dann eher das Blitzlichtgewitter beim Warm-up oder vielleicht irgendwie beim Torjubel, das dann irgendwie so versucht, ein bisschen mehr rauszuholen, wie so ein guter Instagram-Filter aus der Wahrscheinlichkeit oder beziehungsweise aus der Echtheit, aus der Realität. Aber das, was du jetzt da bekommen hast, das war doch einfach wirklich geil. So kann man es so einfach mal sagen. Vor allen Dingen auch dieses Tor von Maximilian Arnold, das war doch auch einfach geil. Und dass dann der erste FC Köln
das
auch
noch... Das war ein Freistoß.
Ja, ein Freistoß, genau. Und dass der erste FC Köln das dann auch noch mal kontern kann mit all dieser Brisanz und so, dass beide Mannschaften da so nach vorne spielen.
Sahid El Mala.
Das ist geil.
Sahid El Mala.
Ja.
Johannesson war auch gut, der eingewechselt wurde, der Ex-Düsseldorfer. Aber übrigens, 28.917 Zuschauer.
Ja.
Das Stadion war ausverkauft gegen Köln. Habe ich so auch selten erlebt. Also es ist immer einmal ausverkauft, wenn die Bayern kommen. Und das Stadion füllte sich mit zunehmender Spieldauer. Der Gästeblock wurde immer voller. Das war dann bitter für einige FC-Fans, denn es gab einen Stellwerkbrand auf der Bahnstrecke zwischen Hannover und Wolfsburg, sodass einige Züge ausgefallen sind und andere erheblich Verspätung hatten. Und deswegen kamen auch einige FC-Fans sehr spät an in Wolfsburg. Aber während des Spiels war dann auch der Gästebereich und auch die angrenzenden Bereiche voll. Also Wolfsburg hat Ausverkauf gemeldet am vergangenen Samstag. Auch das hatte wiederum wahrscheinlich mit dem 80-jährigen Vereinsjubiläum zu tun.
Definitiv, glaube ich auch. 80 Jahre VfL Wolfsburg. Was wir eigentlich dann dafür eigentlich auch auf die Playlist packen müssten, ist Ramalama Ding Dong. Liebe Grüße.
Ja, ist aber schon drauf.
Ist schon drauf?
Ich habe nach einem Song mit VfL Wolfsburg Bezug gesucht und genau dieser ist mir eingefallen. Das ist ja die Torhymne beim VfL Wolfsburg. Aber den haben wir schon drauf.
Okay.
Den haben wir schon drauf.
Liebe Grüße an Charles Akonoa.
Ja. Ne? Genau, liebe Grüße an Charles Akonor. Lustig, dass du den Namen erwähnst. Warum das lustig ist, erzähle ich dir später. Jetzt können wir über ein auch ausverkauftes Stadion sprechen. Das ist eigentlich immer ausverkauft. 75.000 kommen nämlich dann, wenn der FC Bayern zu Hause spielt. Jetzt hat er gegen den HSV gespielt und 5-0 gewonnen und schon nach weniger als 30 Minuten 4-0 geführt. Was hast du von dem Spiel mitbekommen?
Auch eine Menge, weil ich am Sonnabend in der Redaktion parallel gearbeitet habe und das natürlich dann immer mit anderthalb Augen verfolgt habe. Und mit einem halben Auge habe ich dann meine Texte für die Sportnachrichten, du kennst das ganze Prozedere, formuliert. Und ja, da war eine Menge Geschichte mit drin. Ne? Also Geschichte, dass der HSV so früh noch nie zurücklag, obwohl es ja schon die... Also gegen die Bayern, obwohl es ja schon die ein oder andere wirklich derbe Pleite gab. Und was man aber auch runtergebrochen ohne Häme und ohne Spott festhalten muss, dass der HSV sich nicht nur eines Bayern-Gegners nicht würdig gezeigt hat, sondern dass man dem HSV, glaube ich, in diesem Spiel die Bundesliga-Tauglichkeit absprechen musste. Oder beziehungsweise vielleicht muss man sogar ganz generell bislang dem HSV die Bundesliga-Tauglichkeit absprechen, weil da so wenig zusammenläuft bei dem ja auch sehr, sehr jungen Kader, beziehungsweise auch bei der sehr, sehr jungen Startelf, gepaart mit den Neuzugängen, die noch nicht integriert daherkommen. Und am Ende, glaube ich, können die Bayern froh sein, vielleicht auch, beziehungsweise kann der HSV froh sein, dass der Bayern-Trainer sein letztes Spiel mit dem HSV in der Bundesliga gemacht hat, Vincent Kompany. Und damals vielleicht dann irgendwie doch noch so etwas wie ein bisschen Liebe empfunden hat, dass er diese konserviert hat und gesagt hat, komm, dann nach dem 0-5, nach dem 5-0 für uns, lass die mal in Ruhe. Wir konzentrieren uns jetzt auf die Champions League, wir konzentrieren uns auf Chelsea und lass sie hier mal nicht mit 15-0 aus dem Stadion schießen. Weil das wäre ja alles möglich gewesen.
Ja, klar. Ich frage mich an der Stelle, wie kommt man auf diese Abwehr? Wie kommt man als Trainer auf die Idee, Abubakar Soumaoro, 20 Jahre, Luka Vucevic, 18 Jahre, Wahmet Omari, immerhin 25 Jahre, gemeinsam zum ersten Mal als Dreierkette aufzustellen gegen diesen FC Bayern, der in der Offensive teilweise Weltklasse-Spieler hat, Stichwort Harry Kane. Wie kommt man auf die Idee, diese Spieler aufzustellen und den besten Abwehrspieler, einen, der zumindest in der zweiten Liga ein Leistungsträger war, Daniel Elfadli, draußen zu lassen? Den hat er dann ja später noch eingewechselt. Wie kommt man auf die Idee, Soumaoro, Vucevic und Omari aufzustellen? Torunariga war jetzt nicht im Kader, ich glaube, verletzt, angeschlagen. Der hat ja bisher auch nicht seine Bundesliga-Tauglichkeit unter Beweis stellen können. Soumaoro, ja, ist jetzt eigentlich auch verbrannt. Vucevic als 18-jähriger Abwehrchef überfordert. Also das verstehe ich überhaupt nicht. Ich habe überlegt, an was erinnert mich das, was der HSV da gemacht hat. Ich finde, das ist so ein bisschen wie so ein Fahrschüler, weißt du, wie jemand, der seinen Führerschein machen kann. Ein junger Mann, eine junge Frau und dann kommt es zur ersten Praxisstunde, zur ersten Fahrstunde. Der Junge oder das Mädchen darf zum ersten Mal das Steuer in die Hand nehmen und dann bekommt es gleich den Fünferbus, den kennen wir ja alle in Hamburg, von Burg Wedel zum Hauptbahnhof. Das ist dieser riesengroße, ewig lange Gelenkbus, der, glaube ich, auch die meisten Fahrgäste in ganz Hamburg im HVV-System durch die Stadt fährt. Dann fährt dieser Fahrschüler bei seiner allerersten Fahrstunde gleich mal den großen Fünferbus. Auf die Idee kommt doch auch keiner. Also ich finde, das kann man nicht machen.
Obwohl der ewig lange Gelenkbus ist ja natürlich auch der Spitzname von Dick Woltemade. Nicht zu verwechseln mit dem ewig langen Ungelenkbus, das war Frank Fahrenhorst. Aber man muss dazu sagen, ich gebe dir ja absolut recht in dieser Analyse und mich erinnert das tatsächlich auch noch an etwas, so leid es mir tut. Kannst du dich noch an die Startformation so ganz grob von Holstein Kiel erinnern? Da war das ja im Prinzip auch so, als Holstein Kiel eines der größten Spiele.
3-4 war das Endergebnis.
Nee, ich meine, das war in München, aber ich meine, das war ja das Hinspiel zu Hause. Da lag Holstein gefühlt nach 30 Sekunden schon 0-1 zurück.
1-6. Genau. 1-6. Armin Gigovic hat den Ehrentreffer gemacht. Da war ich Reporter. Genau.
Ja. Und Jawocek war doch irgendwie da auch gerade ganz frisch drin.
Ja.
Der war auch
Linksverteidiger.
Genau, auch verbrannt im Prinzip, weil der sich da einen Knoten nach dem nächsten hat in die Beine spielen lassen. Ich komme da nur so drauf.
Holtby. Ja. Böser Fehlpass von Holtby.
Genau. Und ich weiß es auch nicht. Ist eine gute Frage, was man damit bezwecken will, wenn du dann diese Mannschaft da reinwirfst, ob das auch so etwas wie Lehrgeld sein soll, weil du vielleicht von vornherein weißt, du kannst hier nichts holen, dann lässt du die jungen Spieler vielleicht Erfahrung sammeln, vielleicht ist es ja wirklich das. Weißt du, was ich meine? Also, aber auf der anderen Seite.
Bringt dir ja auch nichts als 20-Jähriger, wenn du in deinem ersten Spiel, Sumaoro hat nach, weiß ich nicht, 27 Sekunden gelb gesehen und am Ende hätte er auch rot sehen können nach diesem Handspiel. Paulsen und Dompe waren angeschlagen, auch nicht im Kader. Ich glaube, das glaube ich wirklich, dass Polzin ein paar Spieler auch geschont hat mit Blick auf das nächste Heimspiel, das Heidenheimspiel, 17. gegen 18. am kommenden Samstag im Volksparkstadion. Und da könnte ich mir tatsächlich folgendes Szenario vorstellen. Also klar, der HSV kann sich die Aufstiegseuphorie wieder zurückholen mit einem Sieg gegen Heidenheim. Kann aber auch passieren, dass die Mannschaft, die natürlich jetzt, egal in welcher Konstellation sie da auflaufen wird, nervös ist, vielleicht dann den ein oder anderen Fehlpass einstreut in ihr Spiel. Und dann wird es, glaube ich, auch so leicht grummelig unruhig im Volksparkstadion. Könnte ich mir vorstellen. Ich kann mir auch vorstellen, dass es dann die ersten Pfiffe im Volksparkstadion geben wird. Und dass dann spätestens die Aufstiegseuphorie, die ja eh schon bröckelt, komplett dahin sein wird.
Ja, also man muss dazu natürlich zwei Sachen sagen, was mich beeindruckt hat. Ich habe danach auch so ein Stück aus München gespielt, so aus Sicht des HSV und habe da auch den Reporter da beobachten können, wie der uns da Inhalte rübergeschickt hat, die eher in die Richtung gingen, dass die HSV-Fans jetzt gar nicht mal so einen auf Galgenhumor gemacht haben, sondern gesagt haben, so okay, das ist so nach dem Motto, das ist halt so, wir müssen irgendwie erstmal die erste Liga wieder üben. Wir sehen dem Ganzen auch noch eine Menge nach. Aber ich gebe dir natürlich recht und das Ding ist ja, auch das kannst du einfach mit Holstein Kiel wieder vergleichen, weil in der vergangenen Saison waren es dann irgendwie so diese Spiele, die vielleicht ein bisschen mehr Spaß gemacht haben, weiß ich, gegen Wolfsburg, gegen Hoffenheim, da kannst du mal mitspielen. Am Ende.
Gegen Augsburg vor allen Dingen, 5-1.
Genau, also okay, da kannst du dann mal gewinnen, was ich aber eigentlich eher sagen wollte, du kannst dann auch mal mitspielen und bist da vielleicht lange auf Augenhöhe und verlierst dann so gefühlt unglücklich, weil dann die individuelle Klasse sich durchsetzt. Aber genauso gegen Heidenheim, das sind eigentlich genau diese Spiele, bei denen man sagt, na, gegen die müsstest du eigentlich. Und wenn das dann häufig dann ja eben nicht so großer Fußball ist, sondern so zwei Mannschaften, die sich eher durch den Kampf in das Spiel finden. Und wenn das dann da hinten losgeht, da gebe ich dir absolut recht, dann glaube ich, wird es ungemütlich. Das gab auch ein einziges Mal, vielleicht zweimal, aber ein einziges Mal, dass ich mich so wirklich erinnern kann. Und auch da möchte ich wieder den Holstein-Kiel-Vergleich ziehen. In der vergangenen Saison so dieses Gefühl, als man mal wirklich unzufrieden war, das war, als man in Heidenheim verlor. Und da sind dann auch mal die Fans mal so sehr, was heißt so sehr, aber sind dann auch mal so unruhig geworden oder sind dann auch mal lauter geworden oder haben dann die Mannschaft auch in die Kritik genommen. Und von daher ist das, glaube ich, schon ziemlich früh in der Saison A, die Möglichkeit, für so einen kleinen Befreiungsschlag zu sorgen oder B, vielleicht auch schon für die erste kleine Krise zu sorgen.
Ja, weil die Vorbereitung eben auch nicht gut war. Da hat der HSV ja fast alle Testspiele verloren und da findet ja auch gerade so eine Transformation statt. Ein ganz anderer Fußball, eine ganz andere Herangehensweise auf die Defensive ausgerichtet. Die Mannschaft war sehr spät, komplett erst Anfang September. Vieira hat sein erstes Spiel gemacht, der Verbindungsspieler, der die Defensive und Offensive zusammenbringen soll. Aber ja, er ist mit der Mannschaft untergegangen. Aber gut, es waren die Bayern, da hat der HSV in der Vergangenheit, also vor dem Abstieg, bis zum Abstieg 2018 noch höher verloren. Das 0-5 ist dann ja vielleicht auch so ein bisschen im Rahmen des Erwartbaren gewesen. Aber Heidenheim, das Spiel bekommt möglicherweise einen richtungsweisenden Charakter. Also das kann ich mir auch sehr gut vorstellen.
Ohne Lea Paccarada.
Ja, der hat sich bei seinem Debüt verletzt. Das ist bitter. Ja, in Heidenheim ist es auch unruhig. Da werfen die Fans, Frank Schmidt oder auch Holger Sandwald vor, die ja für die Kaderzusammenstellung verantwortlich sind, dass sich die Mannschaft überhaupt nicht verstärkt hat. Also mit Leo Cienza ist dann noch der beste Fußballer, der mit Abstand beste Techniker gewinnbringend verkauft worden. Und der Vorwurf da ist, dass sich die Mannschaft eher verschlechtert hat. Und so im dritten Bundesliga-Jahr sind es die Heidenheimer auch leid, ihr Schicksal so anzunehmen, die Fans zumindest, und einfach nur so auf diese Leidenschaft, auf diesen Kampf reduziert zu werden, den es ja serienmäßig gibt in Heidenheim. Also da erwarten sich einige auch mehr und da soll es in den sozialen Medien hoch hergehen. Da ist, glaube ich, auch Frank Schmidt schon angezählt worden, ohne jetzt zu wissen, ob er sich dann solche Posts auch durchliest. Also für Heidenheim zählt dann vielleicht sogar das Gleiche wie für den HSV. Wenn die in Hamburg das Spiel verlieren sollten, dann wird es da auch ungemütlich. Aber ja, wir werden das beobachten und in der nächsten Woche hier besprechen.
Paul Wanner haben sie auch verloren, definitiv, müssen wir machen. Lass uns nur einen ganz kleinen Mini-Abstecher nochmal nach Leverkusen machen, bevor wir dann auf Holstein Kiel, wolltest du, glaube ich, zu sprechen kommen. Nur ein ganz kleiner Abstecher, und zwar muss ich wirklich sagen, das war für mich auch ein Spiel, das hatte alles, ich habe es am Freitag verfolgt. Ich fand danach auch das Interview von Kasper Juhlmann, dem neuen Trainer von Bayer Leverkusen, bemerkenswert. Du hast dem wirklich diese Führungsstärke angenommen, du hast aber gleichzeitig abgenommen und du hast aber gleichzeitig irgendwie auch so das sofort das Gespür gehabt, dass es einer, der ein Team mitnehmen kann. Also das war wirklich frappierend. Ich kann es gar nicht an gewissen Dingen festmachen. Auf der einen Seite hat er so ein freundliches Lächeln, aber auch eine bestimmte klare Ansprache gehabt und auch so, was er gesagt hat, ich bin zu alt dafür, um nur darauf zu achten, was andere Menschen jetzt über mich denken und über mich sagen. Und dann hat der natürlich zum Start auch diesen perfekten Sieg, dreht er noch, also was heißt dreht, aber entscheidet dann das Spiel, seine Mannschaft entscheidet das Spiel in doppelter Unterzahl. Grimaldo mit zwei traumhaften Freistößen und gegen Frankfurt, über die viele gesagt haben, am Ende Dino Topmöller gesagt hat, jetzt könnt ihr mit dem Scheiß auch mal aufhören. Möglicherweise der Bayern Widersacher Nummer eins. Und das war schon wirklich ein Gefühl, dass da jetzt nicht nur was entstanden ist, sondern tatsächlich auch direkt gleich was gewachsen ist, weil mit so einem Sieg gegen Eintracht Frankfurt bekommst du natürlich dann auch wieder die Fans auf deine Seite, ne?
Es menschelt bei Bayer Leverkusen seit vergangenen Mittwoch, seitdem ist ja Kasper Juhlmann Trainer. Ihr hört Anstoß und am Freitag war das in Leverkusen Freistoß. Also die Freistoßtore von Alejandro Grimaldo, zwei waren es, die waren mindestens so gut wie das von Maximilian Arnold, das ich in Wolfsburg gesehen habe. Ganz, ganz stark.
Und jetzt hat er gesagt, geht's natürlich für ihn, das ist natürlich auch eine Geschichte, Achtung, die nur der Fußball schreibt, jetzt geht es für ihn in das Duell mit Youssoufa Moukoko. Es geht für ihn nach Parken zum FC Kopenhagen.
Ja, Champions League. Da könnten wir theoretisch auch noch ganz, ganz tief einsteigen. Die Quizfrage, die ultimative Quizfrage wäre, nenne alle 8 Gegner der 4 deutschen Champions League-Teilnehmer. Ich würde behaupten, wir beide würden kläglich scheitern. Es ist eine nach wie vor absurde Veranstaltung, die sich jetzt zum zweiten Mal zutragen wird, dieses Gruppensystem mit dieser Tabelle, die auf keine DIN A4-Seite passt. Am Ende kommen die ersten 8 direkt ins Achtelfinale. Die Vereine auf den Plätzen 9 bis 24 müssen in der K.O.-Runde die restlichen 8 Achtelfinalteilnehmer ausspielen. Ich steige da erst später ein, glaube ich, aber vielleicht sitze ich dann während der Woche doch vorm Fernseher. Wobei, morgen muss ich zum Elternabend Freitag bin ich übrigens beim Handball. Habe ich das schon erzählt? Also jetzt wirklich beim Handball, aber dann ist ja auch keine Champions League.
Was hat denn deine Frau darauf geantwortet?
Ich, Ach, die hat das humorvoll genommen. Also die war auch verabredet, die hat das Zeitfenster, das da wieder aufging, genutzt und hat sich dann mit ihrer Freundin verabredet. Ich bin Freitag beim Handball und Freitag spielt St. Pauli beim VfB Stuttgart. Kann ich nicht sehen. Alter, ey. Ich mache mir das Leben auch schwer, ne?
Aber
ich mache es mir unnötig schwer. Ja, okay. Was hältst du davon, dass wir, wenn wir gleich über Holstein Kiel sprechen, ja, und erst noch was vorziehen, damit wir so ein bisschen Spannung, ja, aufbauen, damit die Leute, vor allen Dingen die Holstein-Fans, dranbleiben.
An den Rundfunkgeräten. Es ist gleich die 48. Sie hören Anstoß, die Konferenz zwischen dem noch nobleren Nobelviertel und dem Arbeiterviertel. Und jetzt geht's rein in Ihre und eure Lieblingsrubrik.
Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
Der eine überrascht den anderen.
Juhu, da sind wir wieder. Möchtest du beginnen oder soll ich beginnen?
Ich habe ein bisschen Angst. Und zwar, nachdem ich vorhin Charles Akonoa gesagt habe, habe ich ein bisschen Angst, dass du etwas Ähnliches vorbereitet haben könntest, was ich vorbereitet habe. Aber wenn das so sein sollte, dann hätte ich sogar noch eine zweite Idee, die mir gerade eben gekommen ist. Ich möchte mit dir anlässlich des VfL Wolfsburgs ein kleines Wer bin ich spielen.
Okay.
Und zwar geht es um populäre Spieler in der langen Geschichte, in der 80-jährigen Geschichte des VfL Wolfsburg. Hast du sowas Ähnliches vor?
Sowas Ähnliches, aber nicht genauso, sondern verwandt. Es ist verwandt, würde ich mal sagen. Mach mal weiter.
Okay, ich möchte mit dir einfach mal ein paar Spieler suchen. Wer könnte ich sein? Wie gesagt, es geht um Popo ist auch geil, ne? Populäre Spieler,
VfL.
Und jetzt muss man natürlich diese Floskel bedienen, ihre Schuhe geschnürt haben. Achtung! Ich zum Beispiel spielte für Juventus Turin. Ich spielte in der Fußball-Bundesliga, wie so viele übrigens aber auch gleichzeitig, also nicht gleichzeitig.
Hasan Salihamidžić.
Nee, auch mal für Werder Bremen. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, war die größere Zeit, die erfolgreichere Zeit, auch bei Werder Bremen und nicht beim VfL Wolfsburg. Denn ich galt als einer der großen Spielmacher in der Historie des SV Werder Bremen. Ich hatte auch mal so ein kleines Techtelmechtel mit einer deutschen Sängerin.
Ah, Diego.
Natürlich, ich bin Diego Ribas da Cunha oder genannt Diego. Auch ich war eine Führungsfigur über viele Jahre beim VfL Wolfsburg und auch sehr beliebt bei den Fans. Ich spielte im defensiven Mittelfeld. Und der FC St. Pauli hatte auch mal einen Stürmer, der mit mir den Nachnamen teilt, aber den Vornamen nicht. Meine defensive Aufgabe über viele Jahre beim VfL Wolfsburg. Ich könnte noch sagen, dass ich mit Vornamen Joshua heiße.
Joshua Gilavogi. Ja, ach Mann, ja. Der Bruder von Morgan Gilavogi, der leider nicht mehr für St. Pauli spielt. Ja, genau, Gilavogi. War Kapitän sogar bei
unseren
Wölfen.
Absolut. Ich bin DFB-Pokalsieger mit dem VfL Wolfsburg geworden. Aber ich bin nicht nur DFB-Pokalsieger geworden, sondern ich bin auch Weltmeister geworden. Und noch mehr. Ich habe für Borussia Dortmund, für den FC Chelsea gespielt, aber eben auch für den VfL Wolfsburg. Ich habe die Flanke auf Mario Götze gegeben im WM-Finale.
Ja, ja. André Schürrle.
Ich bin natürlich André Schürrle. Punkt. Wir brauchen Punkt. Was geht denn, Alter?
Bastost.
Absolut. Torjäger mit vielen Treffern, auch im Pokalfinale 2015 übrigens. Ich bin mittlerweile ein Sportfunktionär, aber ich war auch in der Meistermannschaft dabei.
Marcel Schäfer.
Ja, natürlich. Marcel Schäfer, Linksverteidiger. Wenn man über große Namen spricht, dann kommt man auch an mir als langjährigen Stammtorhüter, Führungsspieler, DFB-Pokal, Supercup-Sieger nicht vorbei. Über 250 Spiele für den VfL.
Diego Benaglio.
Das ist richtig.
Sitzt jetzt im Aufsichtsrat der Wolfsburger. War auch da am Samstag. Viele waren da. Klaus Allofs war auch da.
Ich bin ein absoluter Weltklasse-Spieler und habe auch eine absolute Weltklasse-Karriere.
Kevin De Bruyne.
Ja, das ist richtig. Dann schauen wir doch nochmal, jetzt musst du mir nochmal helfen, ich sag jetzt mal Demirovic, wie heißt der mit Vornamen noch? Ermedin, ne?
Ja, von Stuttgart.
Ich will immer, das ist für mich als früherer Legastheniker nicht ganz einfach. Nein, Spaß. Ermedin.
Kommt aus Hamburg, in Hamburg geboren.
Demirovic, genau. Das, was Ermedin Demirovic am Wochenende mit seiner Hacke nachgemacht hat, das habe ich damals vorgemacht. Aber auf eine
Grafitsch.
Viel spektakuläre Art und Weise. Genau. Und wer Grafitsch sagt, muss auch
Dzeko sagen.
Das ist richtig. Edin Dzeko, aber du bekommst jetzt noch eine Zusatzfrage. Wenn du mich auch noch errätst, dann gewinnst du Wölfi in Lebensgröße. Ich spielte für den VfL Wolfsburg 31 Mal. Ich bin nicht Max Kruse. Ich spielte unter anderem in meiner Karriere für den FC Arsenal, für Birmingham City, für Nottingham Forest, und wenn ich Nottingham meine, dann meine ich tatsächlich nicht Newcastle United, sondern Nottingham Forest. Für Rosenborg Trondheim und für den FC Kopenhagen. 81 Mal für Dänemark. Ich traf 30 mehr.
Lord Bentner, Nick Bentner.
Man hat mich auch nur den Lord genannt. Ich bin Niklas Bentner, natürlich.
Ja.
Der am Ende auch nicht mehr ganz austrainiert war, ne?
Nee. Der ist, glaube ich, auch wegen des Bootsanlegers am Mittellandkanal nach Wolfsburg gegangen. Das ist so ein maritimer Typ, deswegen ist er nach Wolfsburg gewechselt. Ansonsten hätte ich mir keine andere Motivation vorstellen können, weshalb er für den VfL Wolfsburg die Schuhe geschnürt haben könnte.
Keine andere Stadt. Ja, okay, stimmt. Ja, hast du sehr gut gemacht.
Ja, witzig. Ich habe auch sowas Ähnliches. Bei mir geht's darum, Wolf oder kein Wolf. Also ich nenne dir jetzt 11 Namen. Ich muss mal gucken, welche du schon genannt hast. Und du sagst mir, ob der jeweilige Spieler für den VfL Wolfsburg gespielt hat oder nicht. Einen haben wir eben schon, by the way, en passant erwähnt, Charles Akonor.
Ja, hat natürlich.
Ja, genau, von 98 bis 2004. Der zweite Name ist Stefan Schnorr. Akonor reimt sich auf Schnorr. Stefan Schnorr.
Er hat auch gespielt beim VfL Wolfsburg.
Jupp, von 2000 bis 2006. Jakub Kuba Blaszczykowski.
Ah, Blaszczykowski. Dortmund natürlich, aber hat er eigentlich auch nochmal in Wolfsburg gespielt?
Das sollst du mir sagen.
Nee, hat er nicht.
Doch, hat er doch. Von 2016 bis 2019.
Echt? Okay.
Ja, jetzt kommen wir zu einem Stürmer. Sven Shiplock.
Wie war das heute? Wird gesoffen, bis der Shiplock trifft?
Haben die HSV-Fans gesungen, ja, genau.
Nee, der hat.
Haben sie das auch in Wolfsburg gesungen?
Nee, hat er nicht gespielt.
Nee, stimmt. Steven Leverenz.
Steven Leverenz hat natürlich, jetzt bist du wahrscheinlich in der Pokalmannschaft von Holstein Kiel, die damals da gespielt hat.
Ich bin, vielleicht bin ich auch beim VfL Wolfsburg, man weiß es nicht.
Ich sag nein.
Ja, das stimmt. Pelé, Klaus-Dieter Pele-Wollitz, hat der da gespielt?
Klaus-Dieter Wollitz könnte natürlich so in den 90ern da gespielt haben, aber...
Ja, könnte, ja.
Hat er doch? Dann sage ich ja, hat er.
Ja, hat er, 94, 95. Ja.
Kevin und wahrscheinlich Bräune, unter Willi Reimann oder so, ne?
Oder war Willi Reimann Uwe Erkenbrecher, ja, oder Eckhard Krautzun, so genau weiß ich das nicht.
Nee, Wolfgang Wolf kam später, der kam zu Erstliga-Zeiten. 94, 95 war noch Wolfsburg in der zweiten Liga, 97 der Aufstieg. Ey, wir reden viel zu sehr über den VfL Wolfsburg.
Deswegen mache ich jetzt mal ein bisschen schneller. Lass uns lieber schnell wieder über
Hoffenheim reden. Ja, Kevin De Bruyne hast du schon erwähnt, der war auch da. Patrick Helmes, war der da oder nicht?
Patrick Helmes hat da auch gespielt, ja.
Ja, von 2011 bis 13. War Jani Serra da?
Nein.
Jani Serra, nein, war nicht da. War Christian Wück da, der heutige Bundestrainer der deutschen Frauennationalmannschaft?
Ja, der hat ja auch gespielt.
Mhm, hat er, von 1999 bis 2000, nicht sehr lange. Und ein noch, dann ist das Spiel aus, Felix Klaus.
Hat er auch gespielt, ja.
Ja, von 2018 bis 2021. Juhu!
Ey, das mit Blaschikowski ärgert mich, dass ich das nicht abgespeichert habe. Das habe ich überhaupt nicht. Wie gesagt, ich habe normalerweise immer so Bilder im Kopf, aber da habe ich überhaupt gar keinen. Gut.
Stark, ja, Fabian. Spricht nicht für Blaschikowski, dann hat er vielleicht da nicht so doll gespielt. Und ja, so. Den verbindet man logischerweise mit den großartigen Meisterschaften von Borussia Dortmund unter Jürgen Klopp. Jakub Kuba Blaschikowski. Jetzt reden wir über Kapralik und Skripski. Wir reden über Holstein Kiel, über den 1:0-Sieg bei Schalke 04. Das ist ja so ein Ergebnis, das hätte es in der vergangenen Bundesliga-Saison nie gegeben, dass Kiel mal zu 0 gewinnt, 1:0. 80 Gegentore in der vergangenen Saison, ja. Aber irgendwie hat es Marcel Rapp geschafft, die Abwehr zu stabilisieren, und ich habe es dir ja auch schon mal vor ein paar Wochen gesagt, ich finde die Offensive mit Spielern wie Alexander Bernhardsson, der ja auch das Tor geschossen hat, und Steven Skripski überdurchschnittlich gut für die zweite Liga. Zu Kapralik kann ich wenig sagen, Markus Müller hat auch gespielt, ich glaube, der macht maximal 2 bis 3 Saisontore, zumindest war das so seine Ausbeute in Osnabrück, der ist eher so fürs Laufen, fürs Anlaufen, fürs Pressing zuständig, aber ich glaube, wer auf Schalke gewinnt, hat immer recht.
Ja, würde ich auch so sagen. Also vor allen Dingen muss man ja auch sich die Gesamtsituation anschauen. Und bei Schalke, ich glaube, wenn man sich die beiden Kader anguckt, dann würde man trotz der Zugänge und dass sie auch noch Christian Gomis geholt haben, aus vom FC Winterthur, meine ich, glaube ich, aus der Schweiz, dass man trotzdem schon sagen muss, dass Holstein wahrscheinlich einen besseren Kader hat. Und das hat Finn Porat, und jetzt gar nicht mal, um tief zu stapeln, auch vor dem Spiel gesagt. Also aus seiner Sicht hat Schalke nicht die Favoritenrolle. Und trotzdem muss man natürlich sagen, guck mal, gerade heute kam wieder die Nachricht, dass, ich glaube, Schalke der Verein ist mit den drittmeisten Mitgliedern in Deutschland, über 200.000, da so eine Marke geknackt.
Nach Hoffenheim und Leipzig, glaube ich, ne?
Genau. Und Elversberg ist auch noch dazwischen. Ja, nee, auf jeden Fall, was ich sagen will, Schalke lebt ja unfassbar doll von der Emotion. Und ich glaube wirklich, dass gerade auch auf Schalke, und das haben ja auch die ersten Saisonspiele gezeigt, Spiele kippen können, wenn dann die Fans aufwachen und wenn dann das Stadion wirklich zum häufig zitierten 12. Mann wird. Und da musst du dann auch durch in einem der größten Fußballstadien in Deutschland. Und das ist, finde ich, erstmal so der Gesamtkontext. Schalke bis dahin ja auch ganz gut gestartet, war Dritter vor diesem Spieltag. Und Holstein eher so, mal gucken, was machen wir mit dieser Saison? Wie schmeckt sie, wie riecht sie und was ziehen wir dazu an? Und vor allen Dingen dann mit dieser Heimniederlage, auch mit der deutlichen und auch einem nicht so guten Spiel gegen Hannover 96 dann da angereist, das auch vor allen Dingen mit in die Länderspielpause genommen. Ich glaube, da ist in so einem jungen Kader, der ja wirklich ganz anders aussieht als in der Abstiegssaison, auch erstmal so ein paar, oder beziehungsweise Verunsicherung drin, da sind so ein paar Fragezeichen dabei. Und was ich so spannend finde an Marcel Rapp, das weiß ich noch damals, bevor Holstein Kiel dann am Ende der Saison aufgestiegen ist, also vor 2 Jahren, was schon immer sein Markenkern war und was ich schon zu Beginn seiner Arbeit immer etwas fragwürdig fand, aber der Erfolg hat ihm immer recht gegeben, dass man nie so richtig eine Startformation herauslesen kann. Und dass er anscheinend ja wirklich, und vielleicht ist das auch die moderne Art und Weise, einen Verein zu trainieren, mit dem gesamten Kader, mit der gesamten Kaderbreite arbeitet, dass er jetzt wieder mit Kapralik, Startelf-Debütant, und mit Markus Müller da jemanden drin hatte vorne, wo man vielleicht gedacht hätte, okay, ja, der muss gut trainiert haben, aber nominell wäre wahrscheinlich ein Phil Harris besser. Und dass er dann sich auch im Mittelfeld klar hatte, Jonas Terkelsen, dieser hochveranlagte Norweger, jetzt seine Erkältung, aber hat den trotzdem draußen gelassen, obwohl er in der Pressekonferenz vor dem Spiel gesagt hat, er wäre im Prinzip auch Startelf-Kandidat. So, und dann
hat er den Norweger-Pulli nicht angehabt und ist deshalb erkältet?
Ja, liebe Grüße auch an den Norweger, der hier hin und wieder auch mal zuhört. Aber von daher muss man sagen, der Erfolg gibt ihm recht und das ist eigentlich letztendlich das, was man unterm Strich sagen kann, dass Holstein Kiel sehr, sehr, sehr viele Talente hat. Ich sehe da momentan noch nicht so den Stürmer, der am Ende auf seine 15 plus Tore kommt, sondern vielleicht wird das dann wieder
Bernhard
so. Ja, aber hat in, muss
Wobei,
man.
Aber der hat jetzt eher rechts außen gespielt, ne?
Ja, ist auch witzig. Hat ihn im Prinzip, wie man so schön sagt, auf seine Nationalmannschaftsposition gepackt und da spielt er jetzt eigentlich mehr so einen offensiv ausgelegten Rechtsverteidiger. Das spielt er nämlich auch in der Nationalmannschaft. Also kommt dann so wirklich sehr weit über rechts außen. Und muss man dazu aber auch sagen, in den ersten Spielen auch noch kein Faktor gewesen. Also hat eher schwächere erste Spiele gemacht. Von daher, ich trau, auch vor dem Hintergrund, wenn man es wieder ein bisschen weiter aufzieht, auch Holstein Kiel noch extrem viel zu, weil ich sehe extrem viel Potenzial in diesem Kader. Die müssen sich natürlich irgendwie alle finden, an den Rhythmus gewöhnen, an die Liga gewöhnen, an die Härte gewöhnen und alles Mögliche. Ich trau denen aber auch definitiv zu, dass die an Spieltag 12, 13 unter den ersten 5 stehen, vielleicht sogar unter den ersten 3, weil man dann ja wieder auch gesehen hat, und das ist so floskelhaft, wenn man sagt, in dieser Liga kann jeder jeden schlagen. Aber wenn man sich dann anguckt, dass Hannover 96 gegen Hertha BSC, die, glaube ich, vor dem Spieltag natürlich auch underperformed hatten, bis dahin völlig klar, aber in der Abstiegsregion waren, dann auch mal 0-3 verlieren und bislang noch gar keinen Punkt abgegeben hatten. Ich habe jetzt einen sehr langen Monolog gehalten, aber dann ist das in dieser Liga wahrscheinlich denn häufiger mal so, dass es auch solche Ausreißer gibt in den Ergebnissen.
Da steht dir auch durchaus zu, dass du einen langen Monolog hältst. Das ist mir ja auch schon mal passiert. Aber zu Holstein Kiel kann ich noch sagen, das ist natürlich ein Umbruch, aber in der Startelf bei Schalke 04 auf Schalke standen 7 Spieler, die auch zum Erstligakader gehörten. Also da ist auch noch ein bisschen Substanz geblieben. Ne? Commander, Johansson, Setz, hinten die 3 Abwehrkette, Tolkien, Knutzen, Bernhardsson, Skripski. Ja, das waren 7. Die waren in der Startelf. Und ich finde, man kann auch, weil ja Holstein Kiel gemeinsam mit dem VfL Bochum abgestiegen ist, man muss heute vielleicht sogar den Quervergleich ziehen, denn der VfL Bochum, ja, der hat nach nur einem Sieg aus 5 Spielen jetzt sowohl Dieter Hecking als auch Sportdirektor Dirk Duffner entlassen. Nach nur 5 Spielen. Vielleicht werden sie in Bochum sagen, nach immerhin 5 Spielen. Aber das ist natürlich eine Panikreaktion. Ich finde den Bochumer Kader, das war zumindest so meine oberflächliche Analyse, auch nicht so schlecht, weil da viele talentierte Spieler, vor allem Kjell Wethjen von Borussia Dortmund dazugestoßen sind, weil auch Spieler aus der Erstliga-Zeit geblieben sind. Aber ja, das ist dann eine andere Herangehensweise und ich glaube, davon wäre Holstein Kiel selbst im Falle eines Unentschiedens oder einer Niederlage auf Schalke weit entfernt gewesen.
Also hatte man sich denn beim VfL Bochum als Reaktion auf die Talfahrt jetzt eher die Trainer als die Wethjen-Frage gestellt, ne?
Ja, genau. Der Trainer musste mal wieder dran glauben. Dieter Hecking, der auch wegen seiner besonderen Art und ganz toll gefeiert wurde und die Fans sind gefeiert worden. Ich habe ja das letzte Spiel übertragen, der Bochumer, das war dann auch noch ein 2-0-Sieg am Millerntor bei St. Pauli. St. Pauli war vorher schon gerettet und die Bochumer Fans sind auch für ihr Verhalten gefeiert worden, wie sie die abgestiegene Mannschaft lange nach Spielschluss noch gefeiert haben. Ja, und das ist jetzt ja auch noch nicht so lange her und ja, das ist mal wieder ein Zeichen dafür, wie vergänglich der Fußball ist. So, mit dieser Binsenweisheit können wir meinetwegen langsam zum Ende kommen.
Jetzt hast du mich einmal so einen Holstein-Rant ausführen lassen, dann bindest du das mit so einer Binsenweisheit. Da muss man auch ganz ehrlich sagen, weißt du, nur weil der FC St. Pauli jetzt auf dem Weg in die Champions League ist, na, da ist der Michael Augustiner sonst sich sozusagen in Selbstgenügsamkeit.
Nö, gar nicht. Ich lege ja gar keinen Wert darauf, sonst hätte ich das Thema ja von mir aus angesprochen.
Du Heulsuse, also, sagt er da, Andi Möller, du Heulsuse.
Ich hätte ja auch jetzt nochmal ganz weit ausholen können und darüber sprechen können, wie toll sich Daniel Sinani entwickelt hat, wie gut er ist und wie toll es ist, dass Alexander Blessin das erkannt hat. Der hat ja unter Hürzeler in der Aufstiegssaison keine Rolle gespielt und war ja auch in der vergangenen Saison erstmal nur zweite Wahl hinter Johannes Eggestein, wo sich einige aufgeregt haben, wie kann man den, der ja so gut gegen den Ball arbeitet, ziehen lassen, wie kann man Eggestein mit keinem neuen Vertrag ausstatten. Jetzt sehen wir erst so nach und nach, was für ein toller Spieler Sinani ist. Das hätte ich ja alles erwähnen können, aber ich habe es ja gar nicht erwähnt.
Dafür sagen wir noch, Aslani ist in der ersten Liga angekommen, und zwar bei Hoffenheim. Und Tom Rothe hat die Rote gekriegt. Und viel mehr können wir gar nicht sagen. Doch, wir müssen noch eine Sache sagen. Wo bist du am Wochenende?
In der dritten Liga. VfL Osnabrück gegen Erzgebirge Aue. Da werde ich sein, an der Bremer Brücke, am kommenden Samstag, 14 Uhr.
Und du? Ich bin am Wochenende, das muss ich mal ganz kurz gucken, ich bin hier in Hamburg am Start. Und zwar hatte sich das jetzt nochmal kurzfristig verändert, aber wenn ich das richtig abgespeichert habe, dann bin ich, glaube ich, in der...
Beim Heidenheim-Spiel?
Nee, ich bin noch weiter, noch größer, und zwar bei St. Pauli 2 gegen Weiche Flensburg.
Oh ja, St. Pauli 2 ist nicht so gut gestartet wie St. Pauli 1. Nee. So viel kann ich verraten in der Regionalliga Nord.
Dankeschön.
Okay.
Also ja, genau, da bin ich am Wochenende und ansonsten würde ich sagen, also ich möchte natürlich nochmal sagen, vielen Dank für das ganze Feedback, was wieder gekommen ist, von allen. Da kam auch nochmal die Frage.
Auch über Spotify haben wir Feedback bekommen.
Ja. Und da kam nochmal die Frage, wie man uns bewerten kann, also bei Apple Podcast zum Beispiel, da kann man da so Sterne auswählen und dann könnt ihr von 1, für 1 ist sehr gut und 5 ist sehr schlecht, nein, andersrum, könnt ihr uns 5 Sterne geben, wenn euch das gefällt, 5 Sterne Deluxe, oder ihr macht dann einfach die Bimmel an oder schreibt da bei Spotify, da kann man auch Links irgendwie uns von 1 bis 5 bewerten. Wenn euch das gefällt, wie sagen die coolen Rent-Podcaster, lasst ein Like da, schreibt was in die Kommis. Und schaltet im besten Fall kommende Woche wieder ein, oder?
Ja, und vorletzte Woche hat schon jemand bei Spotify geschrieben, Aldratan, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Jungs, St. Pauli wird rein gar nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Holstein greift nach der Länderspielpause wieder oben an. So, und wie recht er hat, Holstein hat angegriffen, auf Schalke gewonnen und St. Pauli hat gegen Augsburg gewonnen und hat als aktuell Tabellenvierter momentan auch nichts mit dem Abstieg zu tun. Was sagt uns das? Unser treues Publikum, unsere treuen Hörer sind sehr, sehr fachkundig.
Richtig viel Ahnung, finde ich auch.
Ja, mehr als wir.
Das ist auch nicht schwer, aber ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, wünschen wir eine wunderbare Woche. Und nächste.
Ja, du wolltest noch sagen, welcher Song von Montez auf die Liste kommt. Kirsten Ott habe ich notiert. Wie heißt der Song von Montez, der auf unsere Spotify-Playlist kommt, die ebenso heißt wie der Podcast, nämlich Anstoß?
Ja, sage ich dir jetzt sofort. Ich glaube, erste, letzte. Tatsächlich erste, / letzte.
Das ist die erste und die letzte Folge in dieser Woche? Okay. Aber das ist auch der Name des Titels, ne?
Ja, genau. Erste, / letzte.
Okay, dann haben wir das auch. Ich wünsche euch eine fantastische Woche. Habt viel Spaß am Wochenende. Ich hoffe, dass ihr dem Fußball treu bleibt. Noch mehr hoffe ich, dass ihr uns treu bleibt. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich freue mich und verabschiede mich aus dem Podcast-Killer. Tschüss, tschüss, tschüss.
Hip, hip, hurra.
Anstoß. Der Fußball-Podcast.